gut. Also die Bibel habe ich nur zur Tarnung mit. Nicht, dass ihr denkt, ich schlage die auf. Ich muss das nämlich nicht, weil ich habe die ganzen Bibelstellen hier auf meinem Manuskript. Aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, habt ihr das nicht mit dabei, also auf dem Manuskript. Ihr müsst das damit aufschlagen. Nicht, dass ihr denkt, warum bringt ihr die mal mit und warum schlägt ihr das nicht auf? Gottes großer Plan. Ja, wenn man den wüsste, dann wären wir alle hier besser dran. Wir könnten die Ereignisse, die um uns herum geschehen, besser einsortieren und mit den Ereignissen könnten wir auch uns besser in diese Zeit einsortieren. Es hätte großen Wert, wenn wir Gottes großen Plan so im Detail kennen würden und es würde unser Leben irgendwie zufriedener stellen. Und weil das ein Wunsch aller ja, irgendwie religiös motivierten Menschen ist, haben auch Seher oder selbsternannte Seher und selbsternannte Propheten in der Vergangenheit Konjunktur gehabt und haben auch heute Konjunktur. Und wenn wir ehrlich sind und in uns reinhören, das mag vielleicht nicht jeder da mit Ja antworten, aber wir könnten uns die Frage stellen, reizt es uns nicht auch zu wissen, was morgen, was übermorgen passiert, wie Gottes Plan nun weitergehen wird? Natürlich reizt uns das. Aber trotzdem ist es überraschend, dass solche Personen, solche selbsternannten Propheten Konjunktur haben. Man könnte sich die Frage stellen, wissen die Menschen denn, oder wissen, wenn wir uns jetzt mit reinnehmen sollten, wissen wir zu wenig über, wie das jemand mal scherzhaft gesagt hat, 1500 Seiten Kleingedrucktes, genannt die Bibel? Den Menschen oder diesen selbsternannten Propheten liefen und laufen die Menschen nach. Dann werden sie oft Gläubige genannt. Aber wenn wir genau hinschauen, müssen wir uns die Frage stellen, Gläubige der Bibel oder der biblischen Botschaft oder doch eher Gläubige irgendeiner Person, eines selbsternannten Propheten. Solche Menschen haben dann die Hoffnung auf schnelle Antworten. Sie haben die Hoffnung auf Problemlösungen. Dann geht es aber meistens um die eigenen Probleme. Sie haben vielleicht auch Hoffnung, an irgendwelchen Sensationen teilhaben zu können. Oder sie haben Hoffnung, dass ihre eigene Person, ihre eigene Stellung in der Gesellschaft aufgewertet wird. Wenn man solch einen Weg in irgendeiner Form gegangen ist oder geht, dann wird man, wenn man Glück hat, oft nur enttäuscht. Nur, weil es kann auch dazu führen, dass Menschen zu bösen Handeln verleitet werden. Oft auch tatsächlich ins Verderben geleitet werden. Gehen wir einmal auf den Punkt Enttäuschung näher ein. Da könnte man zum Beispiel die Adventisten nennen, die seit 170 Jahren das nahe Ende der Zeit voraussagen oder ankündigen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie der heutige Stand der Dinge ist. Aber man könnte die Zeugen Jehovas gleich im nächsten Atemzuge mit anführen. Damals nannten sie sich auch Bibelforscher, die diese Arbeit in Anführungszeichen der Adventisten weitergeführt haben, die auch behauptet haben, das tun sie tatsächlich heute noch, zu wissen, dass das Ende nahe ist und das auch mit irgendwelchen Jahreszahlen dann eingrenzen. Man könnte andere Endzeit-Religionen und Bewegungen mit anführen, wo die Menschen am Ende einfach nur, wenn sie Glück hatten, nur enttäuscht wurden. Denn oft wurden sie ja auch zu bösen Handeln verführt. Denken wir an solche Bewegungen wie im Mittelalter, die Kreuzzüge, wo mit Waffengewalt das Evangelium verkündigt wurde und Gottes Willen durchgesetzt wurde? Doch wohl eher nicht. Es wurde das Christentum in den Schmutz gezogen. Wenn sich jemand an diesem Kreuzzug beteiligt hätte, so hätte er sich versündigt an Gott und den Menschen. Er hat selber persönlich die Botschaft der Bibel verpasst und eines Tages mag er Christus hören, wie er zu ihm sagt, beziehungsweise wie er zu Christus spricht, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen die Ungläubigen verfolgt, vertrieben und getötet? Und Jesus wird ihnen antworten, ich habe dich nie gekannt, weichet von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Und das kann bitterer sein, als solch eine Antwort von Christus zu erhalten in einer Situation, wo es um alles geht und wo man sein Leben falsch ausgerichtet hatte, weil man nicht richtig hingeschaut hat. Das sind natürlich spektakuläre und doch allgegenwärtige Beispiele. Viele verlieren entweder in dem Sinne ihr Leben oder sie verlieren sich in diesen nutzlosen Sensationen, religiösen Sensationsgehabe. Sie geben ein schlechtes Beispiel, sie sind keine Verkündiger der guten Botschaft und nicht wenige verlieren irgendwann komplett ihren Glauben. Und die Zuschauer all dessen kommen ebenfalls nicht zum Glauben. In Offenbarung Kapitel 12, dort die Verse 7 bis 9, Da wird von etwas Großem gesprochen. Dort, ich lese es einmal, wird berichtet: Und Krieg brach aus im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Doch gewann er nicht die Oberhand, auch wurde für sie keine Stätte mehr im Himmel gefunden. Und hinabgeschleudert wurde der große Drache, die Urschlange, der Teufel und Satan genannt wird, der die ganze bewohnte Erde irreführt. Er wurde zur Erde hinabgeschleudert, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeschleudert. Hier wird vom Teufel gesprochen als der, der die ganze bewohnte Erde irreführt. Warum kann der Teufel so etwas? Warum kann er Menschen so irreführen? Nun, weil die Menschen Gottes Plan nicht kennen. Vor alledem nicht das, was man erkennen kann. Das ist eine Gefahr, der viele erliegen und der auch wir erliegen könnten, dass wir unsere Sicht auf das Naheliegende, auf das Gestern, auf das Morgen, auf das Heute richten und nicht auf das Große. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf das Naheliegende, auf uns als Einzelne, und diese Sicht mag uns gut erscheinen. Was ist meine Zeit? Was ist meine Entwicklung? Was ist jetzt hier und was ist in Kürze? Aber die Folge wäre, dass für uns alles Biblische in die ferne Zukunft rückt oder alles Gewesene in die ferne Vergangenheit rückt. Es wäre für uns dann tatsächlich uninteressant. Außer jemand behauptet, das Ende wäre nahe und er könnte uns das irgendwie belegen. Wäre das gut so, einen Blick auf unsere eigene Person so zentriert vorzunehmen? Was wäre zum Beispiel gewesen, wenn wir im Jahre 337 vor unserer Zeit gelebt hätten und wenn wir dort unsere Interessen nur auf unsere Interessen gelegt hätten oder auf das politische und religiöse Sensationsgehabe der damaligen Zeit? Was war 337 vor unserer Zeit? Ich weiß es nicht. Könnten wir mal nachschauen. Aber ich glaube, nichts Besonderes. Es war eine Zeit, die keine Wichtigkeit hatte im Plan Gottes, sodass wir sie heute in Erinnerung hätten. Ach ja, damals, in der Zeit, da war es ja wichtig, aufmerksam zu sein. Zu jeder Zeit war es aber für den Einzelnen wichtig, auf seinen Glauben zu achten und auf den Plan Gottes, in dem er eine Rolle spielen sollte. Ganz schön wird das gesagt in Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 11. Dort wird von Abraham gesprochen, und er ist ja immer wieder ein Beispiel. Und hier wird von Abraham gesagt: Durch Glauben gehorchte Abraham, als der Ruf an ihn erging, nach einem Ort auszuziehen, den er zum Erbe erhalten sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er ging. Durch Glauben weilte er als Fremdling in dem Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat, deren Bildner und Erbauer Gott ist. Also Abraham blickte über das, Hebräer Kapitel 11, Vers 8 bis 10. Er blickte über das hinaus, was sein Jetzt und Hier, sein Gestern und sein Morgen ist. Er blickte auf die Dinge, die Gott bringen würde, auf die Stadt, die wahre Grundlagen hat, deren Bildner und Erbauer Gott ist, so wie es in Hebräer ausgedrückt wird. Jetzt mögen wir uns schon die Frage stellen, wohin soll die Predigt führen? Nun, sie soll dahin führen, was auch in Römer Kapitel 15, Vers 4 bis 6 gesagt wird. Römer Kapitel 15, Vers 4 bis 6, so ein geflügeltes Wort, die meisten von uns mögen das kennen. Denn alles, was vor Zeiten geschrieben wurde, ist zu unserer Unterweisung geschrieben worden, damit wir durch unser Ausharren und durch den Trost aus den Schriften Hoffnung haben können. Möge nun der Gott, der Ausharren und Trost verleiht, euch gewähren, untereinander die gleiche Gesinnung zu haben wie Christus Jesus. Alles ist aufgeschrieben worden, damit wir Hoffnung und Trost und Ausharren haben können. Auch in der Situation, in der wir uns befinden, die vielleicht manchmal nicht ganz einfach ist und wo die Probleme für uns gar nicht so klein sind und wo das Heute und das Hier und das Morgen uns manchmal bedrücken mag. Aber im großen Plan Gottes gelten ganz andere Dinge und dann auch für uns. Wir müssen erkennen von Gottes Plan, was man erkennen kann. Und worin erkennen wir es? In der Bibel. Und da können wir uns die Frage selber mal stellen, muss ich mir selber auch stellen, welche Rolle spielt die Bibel in unserem Leben? Lesen wir sie regelmäßig? Eine Geschichte nicht ohne Ironie. Die Weltzentrale der Zeugen Jehovas befand sich in New York, in Brooklyn. Und eines der vielen verschiedenen Gebäude war relativ präsent. Man konnte es sehen, wenn man über diese Brooklyn Bridge fuhr nach New York rein, also bin ich noch nicht längst gefahren, aber man kennt ja die Bilder. Da sah man direkt so auf dieses Gebäude und oben war so ein großes Spruchband. Da stand drauf, lies die Bibel täglich. Wenn das die Zeugen Jehovas getan hätten, dann hätte er es weggeführt von dieser Endzeitreligion. Es hätte weggeführt von der Verführung durch religiösen Irrsinn. Es hätte geführt zur Botschaft der Bibel, zur wahren Hoffnung, zu wahren Glauben. Und es ist noch zu wenig gesagt, zu einer tiefen Überzeugung des Planes Gottes. Aber man konnte es sich erlauben, so ein Spruchband oben aufzuhängen, liest die Bibel täglich, weil man wusste, es wird kaum jemand tun. Und in diesem Sinne sollten wir uns selber mit reinnehmen und uns fragen, welche Rolle spielt die Bibel in unserem Leben? Diese Predigt soll also dazu führen, zum Bibellesen, zu dem Gottes Plan, das, was man erkennen kann, besser zu erkennen. Das zu erkennen, was Gott uns gegeben hat und nicht, was menschlichen Sonderwissen oder irgendwelchen Rechenkünsten von selbsternannten Propheten entspringt oder aber des Teufels Verführungskunst, von dem die Bibel ja spricht. Bei all dem wollen wir unsere eigene Situation auch nicht ohne Ironie betrachten. Denn wenn wir zum Beispiel die Bibel aufschlagen und das letzte Buch aufschlagen, Offenbarung, dann denkt man ja immer, ne, wenn ich das gelesen habe, bin ich schlauer. Aber wenn man ehrlich ist, wirft dieses Buch mehr Fragen auf, als es beantwortet. Wenn man jetzt aber mit Zeit darüber nachdenkt, muss man feststellen, das ist auch in Ordnung so. Denn so ist das, wenn man forscht. Man wird klüger, man hat aber auch mehr Fragen. Man weiß ja auch mehr. Klar, dann ergeben sich auch Fragen zu dem, was man dort gelesen hat. Man kann das vergleichen mit der Mathematik. Und viele haben vielleicht so eine gewisse Aversion gegenüber der oder zu der Mathematik. Aber Mathematik hat nichts damit zu tun, dass man gut rechnen kann. Es gibt Mathematiker, die können gar nicht gut rechnen. Das behaupten sie von sich selber. Es geht darum zu verstehen, wie Dinge miteinander im Zusammenhang stehen. Ob sie überhaupt im Zusammenhang mit irgendwas stehen. Das ist Mathematik. Und sich damit zu beschäftigen kann, überraschend, kann Freude bereiten, weil man Dinge entdeckt, von denen man zuvor nicht dachte, dass sie überhaupt vorhanden sind. Ohne Mathematik wäre unser Leben heute nicht das Leben, was wir leben können. Nichts von dem, was wir sehen und was wir an Dingen am Leib tragen, was uns den ganzen Tag begleitet, wäre ohne Mathematik denkbar. Mathematik hat von Anfang an eine Rolle im Leben der Menschen gespielt. Und diese Erkenntnisse in Mathematik wurden nicht von einem Tag auf den anderen gefunden, sondern sie wurden über Jahrhunderte, Jahrtausende gewonnen. Und die Forscher, die dann in diesem Fall tatsächlich selbsternannte Forscher, in Anführungszeichen, gewisse Entdeckungen machten, die waren seltenst frustriert über die Antworten, die sie gefunden haben. Auch dort taten sich gleich wieder neue Fragen auf. Aber sie waren oft sehr erfreut, hoch erfreut über die Antworten, die sie fanden. Vor allem aber, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, wenn sie Antworten fanden, und sie fanden viele Antworten, interessante Antworten, warfen diese neue Fragen auf und zeigten ein zuvor nie vermutetes System hinter der Mathematik. Faszinierende, muss man wirklich sagen, Zusammenhänge, eine außerordentliche Tiefgründigkeit in diesem Gebiet. Und man wird, wenn man die Mathematik betrachtet, das Gefühl nicht los, dass dahinter eine großartige Planung steckt. Und da haben wir wieder dieses Wort, Plan, Planung. Denn so wie die Mathematik können wir uns auch der Bibel zuwenden. So wie die Zeugen Jehovas es auf ihrem Spruchband oben stehen hatten, liest die Bibel täglich, so wenden wir uns diesen Dingen zu, die nicht gestern und nicht morgen und nicht heute eine Rolle spielen, sondern die zu dem großen Plan Gottes gehören. Und wenn wir das wirklich tun, dann stellen wir fest, wie die Mathematiker, das ist ein System von einer nie zuvor vermuteten Tiefgründigkeit. Hier sind Zusammenhänge, mit denen hätten wir zu Anfang gar nicht gerechnet. Und hinter all dem verbirgt sich offensichtlich ein Plan, der von einem gekonnten oder von einem Könner spricht, der all dies auf den Weg gebracht hat. Bei all dem, wenn wir das feststellen, dass Gottes Plan größer ist als unsere Fantasie, stellen wir auch noch fest, dass Gott uns zusichert, dass wir nicht einfach Beobachter seiner Vorgehensweise, seines Planes sind, sondern wir werden Beteiligte sein. Beteiligte, das sagt uns die Bibel. Was dachten zum Beispiel die Jünger über ihre Zukunft? Ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht so ein Indiz, Maria sagte zu Christus, ich weiß, Lazarus wird auferstehen am letzten Tage. Sie hatte eine Vorstellung von einer Auferstehung. Was hat sie gedacht? Nun, vielleicht hat sie gedacht, jemand lebt sein Leben so, wie er es leben sollte. Er wird eines Tages sterben, er wird eines Tages wieder auferweckt werden, er kommt in den Himmel und gut. Vielleicht hat sie gedacht, er wird auf einer Erde wieder auferstehen, die ein Paradies ist und gut. Aber Jesus machte da nicht mit. Er teilte mit oder seinen Nachfolgern mit, sie sollten Mitarbeiter sein, Mitbrüder. Er spricht in Römer oder Paulus spricht dort davon, dass sie Richter und Könige sein sollten. Und Jesus spricht davon, dass sie Erben sein sollten. Lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, sprach Gott. Er sprach das zu Christus. Gott sprach zu Christus, auch ein Gott. Lasst sie uns in unserem Bilde machen. Was sollte der Mensch werden? Etwas Besonderes, nichts Kleines. Wenn wir also nach der Lesung der Offenbarung weitere Fragen haben oder nach der Lesung irgendeines anderes Buches, so ist das okay. Aber wir erkennen doch, dass Gott einen Plan hat. Und zwar keinen kleinen, wie wir Menschen einen vielleicht nur machen könnten, sondern einen großen Plan, in dem alles in bester Weise eingeschlossen ist. Nicht nur das Hier und das Gestern und das Morgen, sondern sehr viel mehr, was uns Menschen zwar heute berührt, aber auch später noch berühren wird. Es zeigt uns ein tiefgründiges System, eine außerordentlich gute Planung und es zeugt von einem Planer, der wirklich ein Planer mit einem großen Können ist. Und wir stellen fest, wir sind nicht einfach Zuschauer an Gottes Plan, sondern wir werden und sind jetzt schon Mitarbeiter. Und wenn wir das einmal so erfasst haben, dann stellen wir fest, es ist gar kein Platz mehr für diese selbsternannten Seher oder selbsternannten Propheten. Es ist auch nicht mehr so viel Platz für unsere Probleme und Problemchen, sondern wir können unsere großen und kleinen Probleme besser in Gottes Plan einsortieren und sehen, wie groß die wirklich sind. So wie Abraham in die Ferne zog und in Zelten lebte, das war nicht so komfortabel. Ich habe das gerade im Urlaub erlebt, muss ich ehrlich sagen, war auch wieder froh, wenn ich zu Hause war. Und er hat das über längere Zeit praktiziert. Es wird nicht gesagt, dass er gemeckert hat, aber er hat gesagt, später wird Gott das gut machen und ich weiß, dass er es gut machen wird. So, solche Sicht sollten wir auf die Dinge haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Jesus etwas sagen wollte, was er nicht gesagt hat, aber er hat diese Worte manchmal gebraucht. So. Und ich nehme jetzt mal die Freiheit, das mal so umzuformulieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott sagen, dass Jesus sagen wollte, euch ist der Plan, das hat er gesagt, Gottes offenbart worden. Ihr seid Mitarbeiter, ihr seid Mitbrüder, ihr seid Erben. Ihr oder wir können verdammt glücklich sein.